Der Titel dieser Predigt ist Der gelegene Tag. In manchen Predigten dieses Jahres war ja die Rede von einem Jetzt, beziehungsweise von einem Heute. Das sind zwei Worte, die sich immer unmissverständlich auf den Zeitpunkt des Heils in Christus bezogen haben. Na, da wäre es ja doch verwunderlich, wenn nicht seit Beginn der Menschheit auch von der Gegenseite immer wieder ein passender Zeitpunkt angeboten worden wäre, der aber dem Menschen zum Verderben gereichen soll. Die Bibel liefert dazu etliche Beispiele. Hören wir uns jetzt einmal ein ganz berühmtes davon an. Und der König Herodes hörte das, denn der Name Jesu wurde bekannt und er sprach: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er bewachte ihn, und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tische saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides willen und um derer willen, die mit ihm zu Tische saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Ich meine, wir haben sie deutlich herausgehört, jene Worte, jene bestimmten, jene gezielten Worte, die den diabolischen Druck in einer Stunde wie dieser erzeugen. Und hier haben wir das Wesen des reißenden Wolfs vor uns. Eine Weisheit, die nicht von oben kommt, wie der Jakobusbrief es ausdrückt, sondern von unten. Denn der Zeitdruck ist nicht nur eine irdische und seelische, sondern vor allem eine dämonische Methode. Und sie versteht es sehr gut, solche Situationen zu nützen, denn das ist die Gelegenheit, einen Sünder unter Druck zu setzen, unter Zeitdruck. Und das Resultat war immer und ist immer ein bleibender Schaden, wie hier, ein Morden, ein Zerstören, ein zum Schweigen bringen jeder auch nur möglichen Weisheit von oben. Die Tochter der Herodias sagt unmissverständlich, jetzt gleich. Sie sagt auf der Stelle, denn alles Übel fürchtet und scheut den Aufschub, der ja zur Besinnung führen könnte. Nein, es muss sofort sein. Ich muss das jetzt haben. Sie, die Tochter der Ehebrecherin, als die Handlangerin des Bösen, sie darf nicht säumen, sonst wird dieser gelegene Tag seinem Namen nicht mehr gerecht. Und er ist teuflisch durchdacht, dieser Schachzug. Die schwüle Situation ist hervorragend eingefädelt. Ganz so, wie gewisse Kreise es auch auf dem Ein-Dollar-Schein vermerkt haben und was sie deshalb auch erwarten. Anuiceptis, die Sache klappt. Und wie sie klappt. Herodes kann nicht aus, meint jedenfalls nicht mehr auszukönnen, denn die teuflische Falle bedient sich perfekt des Bösen in seinem Herzen. Und in dieser von unten aufgepeitschten Stimmung, in dieser aufgeschaukelten Situation, Ehebruch, Tanz, Jubiläumsfeier, Unzucht, Hass und Gier. Ein Handel von Sünder zu Sünder, unter der Regie des Menschenmörders von Anfang an. Und nahtlos reiht sich hier das würgende Drängen mit hinein. Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Jetzt gleich, ohne Aufschub, ohne, dass du noch einmal in dich gehst, ohne, dass du noch einmal diesen Johannes hörst und ihm womöglich hörig wirst. Nein, jetzt gleich. Wir kennen sie doch auch, diese Handschrift, nicht wahr? Wenn auch nicht gleich mit Mord verbunden, aber mit vielen anderen Schäden, wenn wir die Spur betrachten, die wir gezogen haben, die Kette, die wir mit uns schleppen jetzt, deren Glieder immer mehr wurden mit jeder Begehrlichkeit der Sünde. Wir kennen sie von unseren eigenen Herzen, von unseren schier unaufschiebbaren Wünschen und Begierden, und wir kennen sie von unseren verzogenen Haustyrannen und deren endlosen Forderungen. Haben, 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 und zwar gleich, und zwar sofort. Ja, jetzt, jetzt gleich muss es sein. Ach, was haben wir uns da schon für schwere Zuchtruten gebunden, weil wir etwas sofort haben wollten, von klein auf, von Jugend an. Wir hatten uns dieses und jenes schön geredet, wir hatten uns eingebildet, wenn wir nur das eine jetzt bekämen, ja dann, wenn wir nur schnell zu jenem noch kämen. Und die Gelegenheit dazu, die schien uns so kurz. Wir könnten ja etwas versäumen. Und wir haben auch etwas versäumt, die Gottesfurcht nämlich. Und damit den Segen eines gottgefälligen Lebens und Wandels in Christus. Oder kennen wir auch nur eine hektische Situation in den Evangelien, die wir Christus anlasten könnten? Oh nein, in mir hat er nichts, sagt der Gottessohn über den Teufel, als er anmerkt, jetzt kommt der Fürst dieser Welt, jetzt. Und um gleich bei dieser Situation zu bleiben, was ist denn geschehen nach diesem jetzt kommt der Fürst dieser Welt? Ein diabolisches Staccato von Bosheiten ist entstanden, ein mörderischer Spießrutenlauf durch hektische Versammlungen hindurch mit einer Menge von illegalen Tätigkeiten des Hohen Rates. In aller Eile 22 definitive Gesetzesbrüche der jüdischen Gerichtsbarkeit in wenigen Stunden, nur um den Mord am Sohn Gottes schnellstens zum Abschluss zu bringen. Ja, und das Volk? Kreuzige ihn, hinweg mit diesem, schnell, jetzt gleich, heute noch. Eine aufgepeitschte, eine hypernervöse Handlung nach der anderen, trotz lautstarken Zweifel des römischen Statthalters. Aber nein, die mordende Hektik der aufgewühlten Stimmung fährt beinhart über alles hinweg. Sie bedroht sogar auch noch den Pilatus. Aber man darf jetzt keine Zeit verlieren. Alles brüllt und tobt und erregt sich über die Massen, bis Christus schlussendlich tot am Kreuz hängt und einer in die entstandene Stille hinein sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Erledigt. Tod. Teuflische Ruhe, satanischer Frieden, alles diabolisch erkauft und erlogen. Das ist das Ergebnis jenes gelegenen Tages, jener passenden Möglichkeit für einen Judas gewesen. Das war das Resultat des gelegenen Zeitpunkts für die Pharisäer und für den Hohen Rat und auch für das Volk, dem der Sohn Gottes doch nur Gutes getan hatte, indem er die Kranken geheilt hatte, deren Besessene er befreit hatte, deren Tote er auferweckt hatte, ganz ohne Hektik, alles ohne Zeitdruck. Denkt nur an die 4 Tage, die er vergehen ließ, bevor er Lazarus auferweckt hat. Und was hat der Mensch dazu gesagt? Herr, Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und was sagt der Glaube? Aber auch jetzt noch, weiß ich. Und Gott hatte die Zeit. Lazarus kam heraus aus dem Grab. Er wurde lebendig. Aber nein, den auferweckten Lazarus, den muss man schnellstens wieder umbringen. Das wurde auf der Stelle beschlossen, von höchster religiös nervöser Stelle. Man müsse doch die nächste Gelegenheit nützen, Lazarus wieder unter die Erde zu bringen. Denn die Auferstehung von den Toten, die klagt an. Vor allem die Sadduzäer. Im Grunde aber hat jeder Sünder Angst davor. Darf nicht sein. Also weg mit diesem. Hora est, sagt der Lateiner, und so sagt auch unser Herr, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Und das ist die so ganz andere Sprache als die von unten, die den Judas die Stunde zum Verrat nutzen ließ, die den Jona zum geeigneten Zeitpunkt sein Schiff nach Spanien finden ließ, die den Simei die Gelegenheit gab, David endlich zu verfluchen, die den Joab den Abner ermorden ließ, und zwar in Hebron, das heißt Gemeinschaft. Alle hatten sie auf die passende Gelegenheit gesetzt, alle hatten sie auf die Gunst der Stunde gewartet. Die Gunst Gottes, aber der waren sie damit absichtlich ausgewichen. Keine Zeit. Wie sagt der Jakobusbrief? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Ja, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und die Zeit ist eine gute Gabe Gottes. Sie ist sein Geschenk an uns. Was haben wir damit gemacht? Suchen wir das, was Gottes ist, oder das von unten? Denn der Teufel ist nicht der Geber der Zeit, ganz im Gegenteil. Wer zurückblickt auf seinen bisherigen Weg, der entdeckt ja da eine Menge an Beschäftigung und eine noch größere Menge an vertaner, an verlorener Zeit, nicht wahr? Wie ist es denn? Wie war es denn in deinem und in meinem bisherigen Leben? Was hat so mancher geeignete Zeitpunkt angerichtet? Was hat diese oder jene gute Gelegenheit durcheinander werfen dürfen? Hat dich aus der Bahn geworfen, aus der Bahn hinter dem Lamme her, weil es dich unwiderstehlich hingezogen, ja hingerissen hat zu einer überhudelten Entscheidung. Wiewohl du gewusst hast, es ist Sünde. Es ist Sünde, weil das nicht aus dem Glauben gehen konnte. Und wir wussten es. Denn es gibt nur einen, der Zeit hat, der die Zeit geschaffen hat und der hat Zeit. Aber du und ich, wir sind so oft dem Rat unseres trotzigen, hektischen Herzens gefolgt und haben uns in aller Eile eine schwere Bürde nach der anderen aufgeladen. Und das im Angesicht dessen, der uns beschenken will mit seiner leichten Last und mit seinem sanften Joch und mit seinem Frieden und mit genügend Zeit bis in alle Ewigkeit. Im Psalm 42 steht im ersten Teil des Verses 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ja, was war denn Jesu Joch? Was ist denn sein Joch, das er auf uns legen will? Wir begegnen diesem Joch im ganzen Leben Jesu. Es ist deutlich erkennbar. Es ist die friedliche, seine so selige Unterordnung unter den Vater, die immer spricht, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und das war das Einzige, das für ihn gezählt hat, seit jeher. Das versteht die Welt nicht. Das versteht die Religion nicht, auch die christliche nicht. Sie alle hetzen daran vorbei. Wir müssen aber doch verstehen, es geht jetzt hier nicht um eine stoische Ruhe, es geht nicht um ein für uns selbst erzwungenes Ignorieren dessen, was so um uns her vorgeht. Es geht um das sanfte Joch Christi, um die leichte Last des Gottessohnes. Mitten in der Welt, dieses selige Sein und Tun, wie er es dem Vater gegenüber auf sich genommen hatte, das bietet er auch uns an. Nehmt auf euch, sagt er, lernt von mir, ohne Zeitdruck. In mir hat er nichts, sagt Jesus über den Treiber von unten, dessen Stecken er für uns zerbrochen hat dort am Kreuz. Und vergessen wir nicht, derselbe Christus ist für uns auferstanden und hat das Neue geschaffen in uns. Verweilen wir deshalb in aller Ruhe im Hinschauen auf ihn und auf seine Herrlichkeit. Wenn Jesu Zeugnis auch verworfen worden ist, wenn er auch scheinbar umsonst gearbeitet hat und seine Kraft vergeblich und für nichts verzehrt hat, wie Jesaja sagt, so lesen wir doch: Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, denn was dem Vater wohlgefällig war, das allein war es, das dem Sohn wohlgefallen hat. Nie fasste der Sohn einen Gedanken oder einen Wunsch, der nicht in vollständiger Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters gestanden wäre. Und darum hat er als Mensch eine vollkommene Ruhe genossen, weil er die Vorsätze Gottes in ihrem vollen Umfang bejaht hat. Deswegen hat ungestörter Friede sein Herz erfüllt, vom Beginn seines Weges bis zum Ende. Warum wir das erwähnen? Weil wir nur an Christus, an seinem Wesen und an seinem Wort genesen, ansonsten nichts. Und weil er unser Durchbrecher geworden ist, auch in dieser Hinsicht. Schau, und das ist das Joch Christi. Und nun lädt er dich und mich in seiner unendlichen Gnade ein, sein Joch auf uns zu nehmen, damit wir Ruhe finden für unsere Seelen. Die Ruhe, die er gibt. Die dürfen wir aber nicht verwechseln mit jener Ruhe, die wir da und dort selber finden wollen in unseren Umständen, in den Pausen unserer menschlichen Hektik oder auch in den Tagen unserer Krankheit oder im Erhaschen von lange erhofften Gütern, Segen und Erleichterungen. Wie sagt er? Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Also, was suchen wir? Wonach strebt der Durst unserer Seele? Es sitzt ja keiner unter uns, es hört jetzt auch keiner zu, der nicht schon immer betroffen war von etlichen für ihn gelegenen Momenten, von so manchem begehrlichen Jetzt, das uns mundgerecht und verlockend vor den Augen gestanden ist, ja auch im geistlichen Bereich, das aber nie und nimmer von Gott war, nicht wahr? Es gibt diesbezüglich keinen Menschen, der davon ausgenommen wäre. Betrachten wir jetzt, um das zu illustrieren, zwei ganz unterschiedliche Personen aus dem Alten Testament. Beide litten unter der diabolischen Hektik der Gunst mancher Stunde. Zum einen David. Er darf uns ja gelten als das positive Beispiel eines Mannes Gottes, der aber im entscheidenden Moment doch auch dem Zeitdruck von unten nachgegeben hat, dort nämlich, wo er sich auf sich allein gestellt sah. Es war mitten in der Zeit, als Saul ihn verfolgt hat, und Saul wird der zweite Mann sein, den wir uns diesbezüglich ansehen werden. Aber zuvor hatte sich David mit Sauls Sohn Jonathan getroffen, und als beide voneinander schieden, machte David sich auf und ging nach Nob, zu dem Priester Achimelech. Der aber ging David bestürzt entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du allein? Und es ist kein einziger Mann bei dir? Eigenartig für David, nicht wahr? Ja, es war damals eine Ad-hoc-Aktion. David kam ohne Waffen, kam ohne Wegzehrung. Und es handelt sich hier um eine Bibelstelle, die wohl zu den berühmtesten zählt. Denn schon lauert Doeg, der Edomiter, um den David bei Gelegenheit an Saul zu verraten. Und was für eine unruhige, teuflische Situation entsteht in der Folge. Sehen wir uns die Kosten an. Was hat diese hektische Sache gekostet? Doeg, der Edomiter, durfte anschließend auf Sauls Befehl hin 85 Priester ermorden und die ganze Stadt Nob ausrotten, vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, sowie Rinder, Esel und Schafe, alles wurde getötet, ermordet und vernichtet. Das ist der Lohn der hektischen Sünde. Das ist das Resultat eines höllisch passenden Jetzt, eines gelegenen Tages, wenn der Mensch von sich aus auf die Umstände einzuwirken beginnt, mit Hilfe von unten. Und in diesem Fall begann es mit einer Lüge. Es kam so. Und David fragte Achimelech: Gibt es nicht irgendeinen Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht einmal mein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs solche Eile hatte. Die Sache welchen Königs? Fragen wir. Welche Sache welches Königs hatte solche Eile? Mit dem König Saul war David zu der Zeit nicht in Verbindung gewesen. Der konnte nicht der gemeinte König sein. Und der himmlische König der Könige, der Fürst des Friedens, der hat keine Eile. Es war also ein Ausdruck der gehetzten Seele des David, diese Notlüge, aber eben Lüge, dass die Sache des Königs solche Eile hätte. Was hier geschehen ist, samt allen Folgen, ist nicht aus dem Glauben gegangen, sondern war eine hektische Aktion inmitten der Umstände, weit entfernt von dem Wort aus Jesaja, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Und des Resultats kann sich die Dämonenwelt rühmen, nicht aber David. Die Frau des Nabal, die Abigail, hat ihn mit ihrer Besonnenheit auch einmal bewahrt vor einer hektischen Tat. Und da waren noch andere Gelegenheiten in Davids Leben. Na, was meinen wir, wie viel Schaden auf unser eigenes Sündenkonto geht in dieser Hinsicht? Die Söhne Koras kannten das auch nur zu gut. Diesmal zitiere ich den Psalmvers zur Gänze. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Dann schauen wir uns nun den Saul an, den Gesalbten des Herrn, an den David nicht seine Hand legen wollte, bei keiner Gelegenheit. Da konnte David warten auf Gottes Eingreifen. Sehen wir uns einen Ausschnitt aus dem Leben dieses ersten Königs Israels an. Betrachten wir ihn als Regenten, als Feldherrn und als Familienmenschen. Das ist sicher für uns alle nicht uninteressant. Denn hier folgt eine der interessanten Studien, die Gott uns vor Augen führt, aus gutem Grund, die er an Sauls Wesen so umfangreich hat dokumentieren lassen für uns. Zu jener Zeit durfte ganz Israel ja keine Waffen haben. Sie mussten sogar ihre Pflugscharen und Sicheln und Ochsenstachel bei den Philistern schärfen lassen. Aber Saul selbst und sein Sohn Jonathan, diese beiden, die hatten Waffen. Und das steht im 1. Samuel. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatbaum, der bei Migron ist, und die Leute, die bei ihm waren, etwa 600 Mann. Und Achia, der Sohn Achitubs, Ikabods Bruder, der Sohn des Pinehas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Bosses und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke erhebt sich nördlich gegenüber Michmas, die andere südlich gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da sprach Jonathan, siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie uns dann sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und das soll uns als Zeichen dienen. Als sie sich nun beide dem Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister, ha, siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan. Und sein Waffenträger tötete sie hinter ihm, so dass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Joches Ackerland an die 20 Mann erschlugen. Und es entstand ein Schrecken im Heerlager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk. Sogar die, welche auf Posten standen und der Verheerungszug erschraken, und die Erde bebte, und so entstand ein Schrecken Gottes. Und die Späher Sauls in Gibea Benjamin schauten aus, und siehe, das Getümmel wogte hin und her. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war, zählt doch und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sprach Saul zu Achia, bring die Lade Gottes herbei. Denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den Kindern Israels. Und während Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Heerlager der Philister immer größer. Da sagte Saul zum Priester, lass es bleiben. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, wurde aufgeboten. Und als sie zum Kampf hinzukamen, siehe, da war das Schwert eines jeden Philisters gegen den anderen. Es herrschte die größte Verwirrung. Auch die Hebräer, die zuvor bei den Philistern gewesen und mit ihnen von ringsherum ins Lager hinaufgezogen waren, wandten sich zu den Israeliten, die mit Saul und Jonathan waren. Und auch alle Männer von Israel, die sich auf dem Bergland Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, und sie setzten ihnen im Kampf nach. So rettete der Herr an jenem Tag Israel, und der Kampf wogte bis Bet Aven hinüber. Die Männer Israels aber waren sehr angestrengt an jenem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach, verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend. Und jetzt pass auf, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich, und das ganze Land aber kam gerade in die Zeit der Honigernte, und Honig befand sich auf dem freien Feld. Als nun das Volk zu den Honigwaben kam, siehe, da floss der Honig, aber niemand nahm davon etwas mit der Hand zu seinem Mund, denn das Volk fürchtete sich vor dem Schwur. Jonathan aber hatte es nicht gehört, als sein Vater das Volk beschwor, und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter. Aber einer aus dem Volk rief das Wort und sprach, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei der Mann, der heute Speise isst. Das Volk aber war ermattet. Da sprach Jonathan, mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Seht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich wenig von diesem Honig zu mir genommen habe. Ach, wenn doch das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat. Wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden? Doch schlugen sie die Philister an jenem Tag von Michmas bis nach Ajalon, obwohl das Volk sehr ermattet war. Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten sie auf der Erde, und das Volk aß das Fleisch mit dem Blut. Und man berichtete dies dem Saul und sprach, siehe, das Volk versündigt sich an dem Herrn, indem es mitsamt dem Blut isst. Er sprach, ihr habt treulos gehandelt, willst sofort einen großen Stein zu mir her? Und Saul sprach weiter, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass jedermann seinen Ochsen und sein Schaf zu mir bringen soll, und schlachtet sie hier und esst dann, damit ihr euch nicht an dem Herrn versündigt, indem ihr das Fleisch mit dem Blut esst. Da brachte das ganze Volk jeder, was er zur Hand hatte, und in jener Nacht herzu und schlachtete es dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar, das war der erste Altar, den er dem Herrn baute, und Saul sprach, lasst uns bei Nacht hinabziehen, den Philistern nach, und sie berauben, bis es heller Morgen wird und niemand von ihnen übrig lassen. Und sie antworteten, tue alles, was gut ist in deinen Augen. Aber der Priester sprach, lasst uns hier zu Gott nahen. Und Saul fragte Gott, soll ich hinabziehen, den Philistern nach? Willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er antwortete ihm nicht an jenem Tag. Da sprach Saul, es sollen alle Häupter des Volkes herzutreten und erforschen und sehen, an wem heute diese Schuld liegt. Denn so wahr der Herr lebt, der Israel errettet hat, wenn sie auch an meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er gewiss sterben. Da antwortete ihm niemand vom ganzen Volk. Und er sprach zu ganz Israel, ihr sollt auf jene Seite treten, ich und mein Sohn Jonathan wollen auf dieser Seite sein. Das Volk sprach zu Saul, tue, was gut ist in deinen Augen. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels, gib, dass die Wahrheit offenbar wird. Da wurden Jonathan und Saul getroffen. Aber das Volk ging frei aus. Saul sprach, werf das Los über mich und meinen Sohn Jonathan. Da wurde Jonathan getroffen. Und Saul sprach zu Jonathan, sage mir, was hast du getan? Und Jonathan sagte es ihm und sprach, ich habe nur ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte, und siehe, ich soll sterben. Da sprach Saul, Gott, tue mir dies und das. Jonathan, du musst gewisslich sterben. Dieser kurze Abschnitt aus dem Leben dieses Mannes, den Gott berufen hatte und den Gott gesalbt hatte, soll uns ausschnittweise einen tiefen Eindruck vermitteln, wie chaotisch, wie verkrampft so ein Mensch oft vorgeht, wie auch unser einer noch unten orientiert aktiv werden kann, wenn es hektisch wird. Wie wir mit mancher Gunst der Stunde, mit dem Auf und Ab eines Tages umgehen. Saul hatte David ein paar Mal an die Wand spießen wollen. Saul hatte als Vater auch später keine Bedenken, seinen Speer gegen Jonathan zu schleudern, um ihn zu töten, wie es im Wort Gottes berichtet wird, im 1. Samuel 20. Und als die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, dem David zur Frau gegeben werden sollte, wie versprochen, da hat Saul sie dem Adriel, dem Mecholatiter, gegeben. Und dann lesen wir, aber Michal, die Tochter Sauls, hatte David lieb. Als man das Saul berichtete, war die Sache recht in seinen Augen. Und Saul sprach, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hand der Philister über ihn kommt. Und Saul sprach zu David, mit der zweiten sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Schau, das ist ein recht düsteres Bild eines von Gott berufenen Menschen, nicht wahr? Dass uns die Bibel hier in vielen Einzelheiten vor die Augen stellt. Diese akribische Darstellung eines wankelmütigen, eines nervösen, eines ich-orientierten Wesens, wie er gesagt hat, bis dass ich mich an meinen Feinden räche. Wie sagt es der Jakobusbrief? Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteilten Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Und doch war dieser Mann von Gott zum König seines Volkes gesalbt worden. Und damit zu uns, in Bezug darauf, dass wir von Gott als ein in Christus auserwähltes Geschlecht bezeichnet werden, als ein königliches Priestertum, als ein heiliges Volk, als Volk des Eigentums im 1. Petrusbrief, und wenn wir dazu dann unsere Aktionen und Reaktionen über die vergangenen Jahre betrachten, im Geschäft, in der Freizeit, in der Familie, in der Krankheit, erscheint da nicht vieles fraglich? Wie viele Christen scheuen sich nicht, unter gesundheitlichem Druck zu dubiosen Mitteln zu greifen, weil die Stunde es erheischt und weil manche Geschwister das auch anraten, weil der Arzt homöopathisches oder mental bedenkliches vorschlägt, weil die Familie das gut heißt. Hilft's nichts? So schadet es hier aber doch, nämlich der unruhigen Seele. Und es ist das alles niemals ohne Folgen geblieben. Alles, das nicht aus dem Glauben ging. Wie viele handeln sofort von sich aus in der druckvollen Situation? Sie tätigen gleich ihren unüberlegten Anruf, schreiben sofort diesen Brief, den sie später bereuen, konsultieren gar einen Anwalt, machen eine Anzeige und blamieren sich bis auf die Knochen. Was ja nicht das Schlimmste wäre, denn der wahre Schaden, der liegt ja ganz woanders. Und der ist und bleibt nachhaltiger und umfassender, als wir denken. Wie groß ist da denn der Schaden und der Rost, den wir hinterlassen haben? Was meinst du? Wir sind ja da ganz groß im Verdrängen und im Vergessen, nicht wahr? Wie aber stehen sie für Gott und andere da, die Ruinen auf unserem Weg, dem Lamme nach? Waren wir so gesehen überhaupt auf dem Weg, der Christus heißt? Tragen wir sein gutes, sanftes Joch, seine leichte, heilbringende Last noch, oder schütteln wir sie stets wieder ab, wenn uns die Stunde günstiger scheint für Notwendigeres? Hat uns die Ungeduld, hat uns der Zeitdruck, hat uns eine gelegene Stunde, ein gezieltes Jetzt, ein unmissverständliches Auf der Stelle, hat uns der zwingende Ruf, die würgende Kralle des Geiers nicht wieder längst im Griff? Können wir nicht mehr aus wie ein Herodes, weil es die Zeit, die Ehre, der Vorteil heute halt jetzt verlangt? Für den von Gott einst berufenen König Saul kam eines Tages die gefürchtete Konsequenz. Da steht, der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Warum denn ist es so weit gekommen bei Saul? Weil er nicht warten konnte auf Gottes Hilfe, weil er keine Zeit hatte und deshalb Gott vorgegriffen hatte und weil Saul das, was Gott gebannt hatte, selber zweckmäßig weiterverwenden wollte. Die Gelegenheit schien ihm allzu günstig. Es schien ihm ein Gebot der Stunde, das Beste von dem, was Gott verworfen hat, für sich beiseite zu schaffen. Sehen wir nach in unserem Leben, ob und wie viel solches vielleicht auch bei uns da ist, mitgeschleppt für allfällige Notzeiten, zum Absichern nach vielen Seiten. Ist Gott für uns oder müssen wir selber für uns sein? Ach, lassen wir den Herrn doch lieber unser ängstliches Sorgen ersetzen durch sein sanftes Joch, durch seine leichte Last, gerade für die kommende Zeit, in die wir gehen. Die Burnouts der Christen, die Menge der Gläubigen, Patienten in den Nervenheilanstalten, die Unzufriedenen und die Jammerer in den Gemeinschaften, das alles spricht eine unüberhörbare, eine traurige Sprache. Sind sie nicht das Resultat manch günstiger Gelegenheit über die Jahre gewesen? Manch gelegener Tage, manch gelegener Stunden, so griffbereit angeboten und beworben von unten? Ja, unsere Nerven. Liegen sie dann nicht blank, wie wir uns auszudrücken pflegen? Unsere Nöte, Sorgen und Pläne, haben wir sie vor dem Altar Gottes gelassen? Oder gieren sie weiterhin nach einer Lösung ganze Nächte in unseren Köpfen und Herzen? Warten wir wirklich auf Gott und seine Hilfe oder auf eine vermeintliche günstige Stunde? Sind wir denn auf uns gestellt? Auf uns den vergehenden Hauch, auf uns das verwelkende Gras. Und wer deswegen auch keine Zeit hat für die anderen, sondern sich immer nur um sich selber dreht und um seine eigenen Angelegenheiten, der wird mehr und mehr zum Freiwild der Dämonen. Der will bald für immer unter dauerhaftem Druck stehen. Da kann ja dann etwas nicht stimmen mit dem kindlichen Verhältnis zum guten himmlischen Vater, wie im Psalm 106 steht, und, aber sie vergaßen seine Werke bald, sie warteten nicht auf seinen Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Ach, diese Windstöße von unten, aus dem Abgrund, immer mächtiger werden sie mit der Zeit, alsbald rufen sie, mit Eile, jetzt zur Stunde, schnell. Nur schnell. Keiner darf zur Besinnung kommen, nicht wahr? Das ist der Stempel des Mörders von Anfang, des Diabolos, den er jeder hastig geschehenen Handlung von uns aufprägt. Doch so kommen sie ins Spiel, die treibenden Kräfte, die Mächte von unten. Warum wir uns so oft darauf eingelassen haben? Wollen wir es wirklich noch hören? Offenbarung 12,12, da steht's. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und ihr darin wohnt, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch herab und hat einen großen Zorn, weil er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Der Teufel kommt zu euch. Er ist es, der wenig Zeit hat. Und deshalb müssen die Entscheidungen immer ganz schnell fallen, noch bevor Gottes Hilfe wirksam wird. Man betet wohl, aber die Ereignisse, die drängen ja so sehr. Also rasch. Sollte das im Sinne unseres himmlischen Vaters sein, der so gerne hilft? Nach außen hin, fürs Erste, schaut manches zuerst ja auch nach einer Lösung aus, nicht wahr? Ist das Problem des Täufers Johannes, das Problem des fortwährenden Ehebruchs der Herodias, nicht schnell gelöst gewesen? Und war Jesus Christus nicht schnell verurteilt und gerichtet? Ha, hinweg mit diesem! Das funktioniert ja! Aber wehe den Beteiligten! Und waren wir in unserem kleinen Leben dann nicht sogar ernüchtert und haben gesagt, jetzt ist alles so schnell gegangen? Herodes war schnell überrumpelt worden. Die freche Tochter stützt sich vor ihm auf den Tisch mit spitzen, energischen Fingern und sagt, jetzt gleich. Und da war der König betrübt, lesen wir. Na, was hilft's gegen die Eile? Ich verliere ja mein Gesicht. Andere, oder auch unser eins, könnte ja auch Geld verlieren. Die Gesundheit, den Job. Betrübt sein. Ja, das geht auch anders, wie der Apostel schreibt dem Heiligen Geist im 2. Korintherbrief. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Und wer so betrübt wird, der ist nicht unter Zeitdruck geraten. Von Gott her gibt es so etwas nicht, Zeitdruck. Ihm gehört die Zeit. Und daran erkennt man immer, wer hinter dem Wirken steht. Ging nicht der Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Stunden zurück? Wir haben uns schon einmal überlegt, was das bedeutet hat für das Universum. Wie auch immer, die Zeit steht bei Gott. Sie liegt ausschließlich in seiner Hand. Und bei Gott steht es, dir mehr zu geben, auch an Zeit. Waren sie nicht in dem Moment am Ziel, die Jünger, als sie Jesus ins Boot genommen haben? Die Zeitfrage stellte sich für sie gar nicht mehr. Wie wollen wir denn jetzt weiterleben? In dem Leben, das uns Christus gegeben hat. Wollen wir um derer Willen entscheiden, die mit uns am Tisch sitzen, wie Herodes? Na, beinahe hätte er sogar das Ansinnen der Göre und ihrer Mutter abgelehnt. Beinahe. Aber um derer Willen, die mit ihm zu Tische saßen? Ja, sind wir Männer geworden in Christus oder Memmen? Was die Zeit und den Zeitdruck betrifft, sind wir nicht mehr in der Lage, auf des Vaters Hilfe, Rat und Eingreifen zu warten? Entscheiden wir um der anderen Willen, die um uns her sind? Wie sagt Jesus zu den Jüngern auf dem aufgewühlten See, von den Winden aufgepeitscht, als sie zu ihm schreien, Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Diese Frage, ist die nicht interessant von unserem heutigen Thema her? Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Ja, der Zeitdruck von unten, dieser zwingende Orkan aus dem Abgrund, das Würgen der verhassten Vögel, die in den Zweigen des Reiches Gottes immer noch nisten dürfen, noch so spürbar für viele Gelegenheiten, für viele zum Abfall gelegenen Stunden. Und das Wort Gottes sagt uns, und man kann hier für das Wort Erbe praktisch alles einsetzen, das Erbe, nachdem man zuerst sehr eilt, wird nachher nicht gesegnet sein. So in Sprüche 20. Und jeder Fachmann weiß doch, jeder guten Hausfrau ist sonnenklar, alles, was ich schlampig und überhaps mache, das fällt mir später auf den Kopf. Wir sind aber nicht Kinder des Übereilten, des Schlampigen, sondern sind Kinder des allerhöchsten Werkmeisters, der noch nie etwas versehen hat in seinem Regiment und der von uns sagt, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Ja, selbst wenn uns der irdische Tod treffen wird, zur uns bestimmten Zeit, das mag sogar heute noch sein, wenn es Gottes Zeitpunkt ist, dann ist es ja erstens die Stunde, die der Vater bestimmt hat, und zweitens wissen wir, dass in Christus auch der Tod unser ist, und drittens, dass es sich dabei um etwas sehr Kostbares handelt vor Gott, ja, vor unserem Gott, vor dem Herrn, dem Schöpfer und Inhaber der Zeit. Denn im Psalm 116 steht, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Wer dieses beruhigende Wort geschrieben hat im Heiligen Geist? Niemand anderer als der König David. Also, wie gehen wir jetzt weiter? durch die wechselnden Szenen unseres täglichen Lebens, durch all die Versuchungen und Prüfungen, durch die Kämpfe und getäuschten Erwartungen und all die Widerwärtigkeiten. Wie sagt der Herr zu uns? Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und der berühmte Satz aus Matthäus 11 haben wir heute schon öfter gehört: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Ruhe des Gewissens, den Frieden Jesu, den der Herr uns gibt, den kann alles Widerwärtige nicht kaputt machen, wegen seinem sanften Joch, weil das Joch ihm gehört, wegen der Leichtigkeit seiner Last für uns. Natürlich wird unser Herz tangiert und beeinträchtigt vom Alltag. Das soll es ja auch, damit wir geübt werden, uns zu ihm ziehen zu lassen, uns bei ihm zu bergen, in Christus, damit der Sohn des Menschen den Glauben findet, wenn er kommt. Also beugen wir uns gern, nehmen wir sein herrliches, sanftes Joch auf uns. Es ist das Joch, das er selber als Mensch hier auf Erden getragen hat. Und weil es der Wille des Vaters war und der Wille des Herrn selber ist, ist es ein himmlisches Joch, das wir tragen dürfen als Bürger des Himmels. Versuchen wir die schwere Situation, in der wir vielleicht heute stehen, nicht von uns aus zu ändern. Schauen wir unentwegt auf die Hände unseres Herrn. Unsere Hilfe kommt von ihm. Das hat er unendlich oft bewiesen. Wie Psalm 27 sagt: Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Geben wir doch dem diabolischen Zeitdruck nicht nach. Suchen wir nicht die Antwort in den kurzlebigen Notlösungen dieser Welt, in den hektischen Angeboten von unten, weil das alles auf Dauer doch nur in Lüge und Verderben enden wird. Halten wir uns an den Schreiber des 130. Psalms, der mit den Worten beginnt: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Und zwei Verse weiter legt er schon seine ganze Zeit in die Hand seines Herrn, einmal mehr, und sagt: Ich harre auf den Herrn. Meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Überlassen wir jede schwere Situation dem Herrn und vertrauen wir auf ihn allein und auf sein Wort. Sprüche 3, ab Vers 5 steht: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Amen. Amen.